Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Wenn Sie schon immer mal von einem Experten mehr über ethische Aspekte der Perinatalmedizin hören wollten, dann sind Sie hier richtig. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum NeoCast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, Herr Prof. Dr. Florian Bruns aus Dresden. Lieber Herr Bruns, schön, dass Sie sich bereit erklärt haben, sich heute mit mir zu dem Thema ethische Aspekte der Perinatalmedizin auszutauschen. Also, herzlich willkommen beim NeoCast.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Rüdiger, zum NeoCast.
So, bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich Sie natürlich kurz vorstellen. Professor Dr. Florian Bruns, Sie haben Humanmedizin, Geschichte und auch Philosophie studiert, und zwar in Göttingen, Wien und in Berlin, und haben dann in Hannover promoviert und in verschiedenen Einrichtungen in Deutschland gearbeitet, so auch in der Charité in Berlin, wo ich auch schon mal gearbeitet habe und wo Sie sich dann auch letztendlich habilitiert haben. Und seit 2022 sind Sie der Direktor des Instituts für Geschichte der Medizin und haben die Professur für Ethik und Geschichte der Medizin hier in der Medizinischen Fakultät der TU Dresden. Soweit eine ganz kurze Zusammenfassung Ihrer Vita. Habe ich noch irgendwas vergessen, was für Sie besonders wichtig wäre?
Nichts Großartiges, vielen Dank. Nein, aber mir ist tatsächlich noch wichtig, dass ich auch in der klinischen Medizin gearbeitet habe, in verschiedenen Abteilungen der Inneren, im Klinikum Berlin-Buch. Und weil ich einfach denke, dass das auch wichtig ist, dass man sozusagen die klinische Medizin eben aus ärztlicher Sicht auch kennt und auch ein bisschen weiß, worüber man spricht. Und man vielleicht auch manche ethische Aspekte, Konflikte auch selbst erlebt hat. Und so war das auch tatsächlich bei mir. Ja, perfekt. Das vielleicht noch als kleine Ergänzung.
Perfekt. Da kommt jetzt an der Stelle, um Sie auch noch besser kennenzulernen, frage ich eigentlich häufig nach einem besonderen Erlebnis, was Sie vielleicht berichten können. Oder vielleicht können Sie uns erzählen, wie Sie überhaupt damit dazu gekommen sind, sich mit dieser Thematik so intensiv zu beschäftigen.
Ja, das waren in der Tat verschiedene Wurzeln, würde ich mal sagen. Ich hatte neben dem Interesse an der Medizin schon auch immer eine Neigung zu geisteswissenschaftlichen Themen und habe dann glücklicherweise im Medizinstudium erkennen können, dass man das im Bereich Geschichte und Ethik der Medizin verbinden kann. Also dass es da eine Disziplin gibt, in der man das beides zusammenbringen oder zusammenleben kann. Auch wenn man natürlich ein bisschen doch auch leider, und ich bedauere das, der klinischen Medizin dann Ade sagen muss. Aber es gibt eben doch eine Fachdisziplin, die das so ein bisschen verbindet. Und ich habe dann auch in der Medizinethik zur Geschichte der Medizinethik promovieren können, wie Sie sagten, in Hannover, und bin dann so ein bisschen von meinem Doktorvater damals tatsächlich aus der inneren Medizin abgeworben worden in dieses spannende interdisziplinäre Fach und habe dann aber auch ja doch auch Erlebnisse in der klinischen Medizin, also gerade in der Onkologie gehabt, wo ich dachte, naja, es ist eben, es geht nicht nur um die reine Medizin, sondern es geht eben doch auch um Patientenwünsche, Patientenpräferenzen, ethische Fragen, sozialethische Fragen. So ist das eigentlich gekommen, ja, dass ich in diese Nische gerutscht bin.
Das ist spannend. Ich habe es schon öfter im Podcast erlebt, dass es manchmal so kleine Ereignisse sind oder der Doktorvater oder so, der einen dann so beeinflusst und dann doch das Leben irgendwie in eine Richtung schiebt. Also ja, spannend.
Ja, das nicht, das kennt man ja auch aus anderen Bereichen,
genau,
im Privaten, wo manchmal genauso. Wenn das jetzt nicht gewesen wäre, wäre es vielleicht ganz anders gekommen.
Richtig. Okay, starten wir mit der Thematik. So, als Medizinhistoriker möchte ich Sie natürlich als erstes fragen, wie hat sich so der Blick auf Pränatalmedizin im vergangenen Jahrhundert irgendwie gewandelt? Das ist ja heute eine andere Situation als vor 100 Jahren, die Pränatalmedizin.
Ja, absolut. Absolut. Naja, also tatsächlich beschäftige ich mich ja auch schwerpunktmäßig mit dem 20. Jahrhundert, und da kann man natürlich zunächst einmal festhalten, dass es zu Beginn des Jahrhunderts, um 1900, so gut wie keine Pränatalmedizin gegeben hat. Man war überhaupt erst einmal froh, dass sich so um 1900 mit einem Schwerpunkt übrigens in Berlin an der Charité, von der wir beide schon gesprochen haben, überhaupt die Kinderheilkunde erstmal als Fach zu etablieren begann. Also dass man damals Kinder endlich, würden wir heute sagen, als eigenständiges Subjekt, als eigenständige Subjekte mit speziellen Krankheiten wahrgenommen hat. also dass man wirklich die Kinderheilkunde als Fachdisziplin entdeckt hat und dass sie sich professionalisiert hat. Also wir hatten damals eine sehr hohe Säuglingssterblichkeit in Deutschland, die auch in Europa nochmal besonders in Deutschland hoch war. Und da war von Pränatalmedizin sozusagen zunächst mal auch gar nicht aufgrund der fehlenden technischen Möglichkeiten die Rede. Man begann ja dann allmählich zu verstehen, dass es vielleicht Einflüsse gibt, was sich eben so ein bisschen vielleicht steuern lässt, dass also sozusagen das Verhalten der Mutter während der Schwangerschaft Einfluss haben könnte auf die pränatale Entwicklung. Aber das steckte alles noch sehr in den Anfängen. Hm. Ich finde immer sehr spannend dann, um jetzt einen großen Sprung zu machen in die 60er Jahre, ich finde immer sehr spannend einfach den Einfluss auch, den die Bilder von Lennart Nielsen hatten. Also dieser schwedische Fotograf, der vor allem fürs Life Magazine gearbeitet hat und der in den 60er Jahren eine ganz berühmte Titelgeschichte im Life Magazine hatte zum Leben vor der Geburt. Also der hat unglaubliche Fotos gemacht.
Intrauterinen-Fotos.
Intrauterinen-Fotos mit so einer speziellen Ästhetik, rötlich, rosa, schön warm. Und das war ein, also das Life Magazine hat sich damals also 8 Millionen Mal verkauft, habe ich gelesen. Mhm. Das waren Bilder, die man vorher eben nur aus der Pathologie kannte, bestenfalls. Mhm. Er hat sie dann auch in einem Bestseller, A Child is Born, 1967, nochmal in einem Buch veröffentlicht, mit diesem einem ikonischen Bild, also wo dieser Säugling vermeintlich am Daumen lutscht.
Den Daumen lutscht, ja.
Entschuldigung, also natürlich nicht der Säugling, sondern der Fet. Genau, und das hat natürlich auch sehr emotionalisiert und das war auch noch so eine Entdeckungsreise irgendwie in den menschlichen Körper. Und diese Bilder, glaube ich, haben dem breiten Publikum auch erstmal und vielleicht auch vielen Ärztinnen und Ärzten gezeigt, was da eigentlich vor sich geht. Das war, glaube ich, ein wichtiger Meilenstein, so
fürs Bewusstsein. Jetzt sind wir schon 70er Jahre, 60er Jahre. Vielleicht können wir nochmal kurz zurück auf die sozusagen ein dramatisches oder tragisches, sehr furchtbares Thema in der deutschen Geschichte, die Eugenik. Das ist ja auch so eine Thematik, die durchaus was mit der Pränataldiagnostik damals im anderen Zusammenhang oder mit anderen Möglichkeiten, aber doch eine wichtige Rolle gespielt hat.
Ja.
Können Sie dazu vielleicht noch ein paar Worte?
Naja, das war eine sehr wirkungsmächtige Idee in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass man irgendwie Einfluss auf die Gesundheit und auch die Leistungsfähigkeit künftiger Geschlechter nehmen wollte und also versucht hat, sozusagen über eine, ja, so eine vorausschauende, vorausschauende Handlungsmöglichkeiten irgendwie versucht hat, in den Blick zu nehmen, wie kann man sozusagen den Phänotyp oder auch die Genetik künftiger Generationen beeinflussen, zum Positiven, wie man das damals empfunden hat. Es war eine internationale Bewegung, die Eugenik, also Eugenos, also gute Abstammung eigentlich übersetzt, griechisch, und dass man es versucht hat, tatsächlich die Abstammung irgendwie zu ändern. Ja, und das war natürlich auch eine Bewegung, die auf das soziale Elend im Zuge der Industrialisierung reagiert hat, wo man auch ein bisschen versucht hat, das Leid sozusagen und die Verantwortung auf die Individuen abzuschieben. Also wo der Staat auch gesagt hat, naja, wir können ja gar nicht viel machen. Es ist ja alles sozusagen determiniert, genetisch, und wir müssen da irgendwie auf die Fortpflanzung einflussen. Und wie Sie schon andeuten, ist das nicht nur, aber natürlich leider sehr, sehr stark, besonders in Deutschland, dann in eine sehr schlimme Richtung abgerutscht, indem man eben Sterilisationen vorgenommen hat an Menschen, die man also der Fortpflanzung nicht für würdig erachtete. Und also gesagt hat, bestimmte Krankheiten versuchen wir damit auszurotten. Es gab in der Tat auch Sterilisationsgesetze in anderen Staaten, in Skandinavien, in einigen US-Bundesstaaten, auch schon vor der Nazi-Zeit. Aber Deutschland hat es tatsächlich auf die Spitze getrieben und nach 1934 ungefähr 1% der fortpflanzungsfähigen Bevölkerung sterilisiert, zum großen Teil gegen deren Willen.
Okay.
Ungefähr 400.000 Menschen, das waren sehr, sehr viele, denen man sozusagen die Chance auf Kinder, auf Familienleben genommen hat. Mit sehr fragwürdigen Begründungen und sehr fragwürdigen Einschätzungen. Es war ja auch eine sehr krude Genetik damals. Im Grunde eine Stammbaumgenetik. Mehr hatte man ja nicht.
Ja. Aber was Sie gerade sagten, finde ich immer wichtig, dass dieses Konzept der Eugenik ja international verbreitet war. Und das hat hier Götz Ali in seinem Buch ziemlich gut beschrieben. Der meint also, teilweise waren die Wissenschaftler USA und so weiter neidisch, dass es in Deutschland so konsequent umgesetzt wurde.
Ja.
Und das finde ich immer so drücken, dass ja ein wissenschaftliches Konzept dahinter lag und es auch führende Forscher auf dem Gebiet waren und was denn da zu welchen Konsequenzen es geführt hat. Das muss man sich heute immer wieder bewusst machen, woher das kommt. Ja.
Ja, sicher. Und die Medizin hat, ganz genau, also auch die Medizin selbst hat eben so ein, muss man vorsichtig sein, die hat ein gewisses destruktives Potenzial in sich, Dinge zu verwirklichen, die nicht immer gut für die Betroffenen sind. Mhm. Also, wie Sie schon sagen, die Rockefeller Stiftung zum Beispiel hat Einrichtungen in Deutschland, die in Richtung Eugenik geforscht haben, finanziert. Also, das war international sehr angesehen und Deutschland war vorne mit dabei. Und es ist dann sozusagen dazu gekommen, dass mit der Diktatur nach 33 auch viele Eugeniker gesagt haben, jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, unsere Forschungsergebnisse sozusagen im großen Stil auf die Bevölkerung anzuwenden.
Und also dann die Theorie in die Praxis zu überführen. Ja,
richtig. Ja. Und auch das sozusagen nicht mehr demokratisch zur Abstimmung zu stellen, sondern es einfach umzusetzen. Und das ist tatsächlich natürlich dann sehr schlimm geworden. Und noch dazu auch wissenschaftlich aus heutiger Sicht angreifbar zum Teil, aber diese Motivation oder diese Idee, also irgendwie den Genpool der Bevölkerung zu verbessern, die ist ja auch bis heute durchaus noch da.
Ja, genau.
Verschwunden.
Ja. Kommen wir jetzt so in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie hatten schon gesagt, Bilder, die Macht der Bilder haben Sie rübergebracht. Da war ja in der Pränataldiagnostik die Einführung des Ultraschalls sicherlich auch ein bedeutender Meilenstein. Und ich kann mich so erinnern, in Lehrbüchern gesehen zu haben, so die ersten pränatalen Ultraschallbilder, wo man zufrieden war, dass man erkannt hat, ob es Einlinge oder Zwillinge sind, was schon ein großer Fortschritt gewesen ist. Das hat sich ja immer mehr verfeinert über die Jahre. Aus meiner Sicht gab es da auch so einen gewissen Wechsel von der Perspektive, nämlich am Anfang ging es darum, dass die Neonatologen unterstützt werden konnten, zu wissen zum Beispiel, was ein Einling oder Zweiling oder große Herzfehler, die nach der Geburt sonst klassischerweise aufgefallen sind und dazu geführt haben, dass die Kinder verstorben sind, wenn man es nicht wusste, vor der Geburt schon zu erkennen und dann eben entsprechende postnatale Maßnahmen einführen zu können. Und heute sind wir ja so weit, dass wir extrem viel sehen können. Und da kommen wir natürlich auch zu Auffälligkeiten, wo die klinische Relevanz nicht immer ganz klar ist. Was bedeutet das so aus Ihrer Sicht?
Ja, also das ist natürlich ein sehr großer, sehr langer Prozess. Sie haben ihn ja ein bisschen geschildert jetzt. Das vollzieht sich über Jahrzehnte. Wird auch manchmal als eine Medikalisierung der Schwangerschaft bezeichnet. Ja. Also sozusagen die Schwangerschaft immer mehr von der Medizin irgendwie gesteuert und bestimmt wird und man eigentlich relativ weit weg von dieser freudigen Erwartung gekommen ist, sondern heute eigentlich den Schwangeren ja auch manchmal ein bisschen zu stark, finde ich, vermittelt, man müsse alles kontrollieren und sie hätten auch sozusagen bestimmte Pflichten. Und ich sage dann den Studierenden auch in der Vorlesung immer, dass ich sozusagen noch auch ein Angehöriger der Alterskohorte bin, die ganz ohne Ultraschalluntersuchung sehr gut in die Welt gekommen ist. Und dass man das einfach nur mal so ein bisschen einordnet. Wir wollen ja die Fortschritte nicht missen. Und wie Sie schon sagen, wir sind froh, dass wir bestimmte Untersuchungen heute machen können. Aber man sollte vielleicht nicht ganz aus dem Blick lassen, dass es ja auch sehr lange sehr gut ohne ging. Und dass es sozusagen nicht auch einen Zwang irgendwie gibt für Schwangere, dass man bestimmte Untersuchungen machen lassen müsse. Das glauben ja viele inzwischen. Angebote, finde ich, die Medizin macht und viele Angebote sind auch gut. Aber es ist sozusagen ja nicht jetzt eine Umkehr inzwischen schon sozusagen der Schuld fast manchmal. Ja, also wenn irgendwas nicht so funktioniert, dann ist die Mutter schuld, weil sie nicht rechtzeitig alle Untersuchungen gemacht hat. Also es ist eine schöne und zugleich schwierige Entwicklung, würde ich sagen. Und wie Sie gesagt haben, wir sind ein bisschen auch Getriebene dieser technischen Entwicklung. Also die Technik reagiert ja nicht mehr unbedingt auf unsere Bedürfnisse, auf die Bedürfnisse von Ärzten oder Patienten, sondern wir werden irgendwie genötigt, uns irgendwie mit den technischen Möglichkeiten und den Folgen auseinanderzusetzen. Und natürlich sollte irgendwo eine therapeutische Konsequenz bei einem Ultraschall gegeben sein. Das würde ich aus medizintheoretischer und auch medizinethischer Sicht schon fordern. Also die reine Befunderhebung ist ja kein Selbstzweck. Und sie nützt dem Patienten ja in der Regel wenig, wenn Sie jetzt sagen, wir können in manchen Fällen therapeutisch gar nichts machen und oder wissen auch gar nicht, ob das jetzt von Relevanz ist. Also das verunsichert und das ist schon schwierig. Da würde ich sagen, es ist eine wichtige Aufgabe für Ärztinnen und Ärzte dann in der Pränatalmedizin ganz klar zu sagen, wir können bestimmte Befunde erheben, wir können Ihnen aber nicht immer genau sagen, was das dann konkret bedeutet. Wollen Sie das? Wollen wir das jetzt machen? Also ich finde, diese Frage muss man am Anfang stellen. Das ist jetzt hier ein bisschen zugespitzt und ein bisschen vereinfacht, diese Frage. Diese Auswahl, diese Option, finde ich, die sollte man geben, weil es ist nicht Aufgabe der Medizin, einfach nur Befunde zu erheben, weil es technisch möglich ist.
Sondern ja, da stellt sich die Frage nach diesem Recht auf Nichtwissen. Ne? Also man hat auch ein Recht auf Nichtwissen eigentlich, ja.
Absolut. Also wir kennen das ja aus der Medizin, dass Wissen, welcher Art auch immer, über bestimmte Dinge sehr, sehr belastend sein kann. Und das kann auch eine ganze Kindheit belasten, wenn man Dinge weiß, nach denen man gar nicht gefragt hat vielleicht. Also absolut. Also das Recht auf Nichtwissen und vor allem auch das Recht auf Nichtwissen des Kindes, des werdenden Kindes, das muss man ja auch berücksichtigen. Das ist ja auch im Gendiagnostikgesetz vor 15 Jahren festgehalten worden, dass bestimmte Untersuchungen vor dem 18. Lebensjahr nicht statthaft sind, weil das Kind bitte selbst entscheiden soll. Ja. Will ich das auch untersucht haben? Also ja, würde ich absolut unterstreichen, Recht auf Nichtwissen, sehr wichtig.
Und ich sitze ja häufig mit Schwangeren, die einen pränatalen Befund hatten, irgendwie eine Auffälligkeit, der, ich sag mal, mehr oder weniger nebenbei rausgekommen ist, also jetzt kein gravierender Herzfehler, irgendwelche Echogenitätserhöhungen oder irgendwas, wo die denn mich fragen und sagen, welche Konsequenz hat es? Und da muss ich denen manchmal oder häufig sagen, weiß ich auch nicht. Eine direkte Konsequenz hat es jetzt erstmal nichts. Wir können da nicht was machen. Sie haben jetzt das Wissen. Und dann kommt so häufig die Frage, hätte ich das mal vorher gewusst, dass ich das nicht wissen möchte? Ja, genau. Das ist dann wirklich eine schwierige Situation. Aber ich kann es mir auch für den Pränataldiagnostiker vorstellen, wo er dann nach dem Herzfehler sucht und dann irgendwie einen Whitespot im Herzen findet. Sage ich das nicht? Verunsichere ich damit oder verunsichere ich nicht? Muss ich das weitergeben? Ist schon eine schwierige Situation. Und es wird immer feiner mit diesen ganzen hochauflösenden Ultraschallgeräten.
Ja.
Sind wir doch noch nicht am Ende.
Sind wir nicht am Ende? Und ja, vielleicht hilft es ja manchmal sozusagen dann vom Leben wieder so ein bisschen zurückzugehen, also vom vorhandenen Leben schon und zu sagen, also wir beide hatten ja selber vor einigen Monaten mal so einen Fall, wo Sie, glaube ich, auch beraten haben und gesagt haben, also das ist jetzt hier eher ein Zufallsbefund. Viele Menschen haben diesen Befund, da ging es, glaube ich, um eine hirnanatomische Strukturveränderung, die überhaupt nicht lebenspraktisch wirksam werden muss. Und dann höchstens später einmal als Zufallsbefund bei einer, bildgebenden Diagnostik auffällt. Und ich glaube, wenn man solche lebenspraktischen Hinweise geben kann, können das vielleicht dann auch Eltern besser einordnen. Wenn man sagt, wissen Sie, das ist etwas, mit dem die meisten Leute einfach leben und es nie gewusst hätten und es wird dann irgendwann mal zufällig gefunden, aber nicht, weil es irgendwie Symptome macht, sondern weil man eben Diagnostik macht. Also über solche Wege vielleicht versuchen, das irgendwie einzuordnen. Aber das ist sicher eine hohe Kunst,
und schwierig. Denn Sie hatten ja schon das Gendiagnostikgesetz gerade angesprochen. Das ist ja der zweite Aspekt. Neben dieser Bildgebung ist, glaube ich, die nächste Revolution die Genetik, genetischen Untersuchungen gewesen. Und da jetzt auch in den vergangenen Dekade, sage ich mal, die Möglichkeiten der nicht-invasiven Diagnostik, sprich aus mütterlichem Blut, kindliches Blut zu extrahieren und da genetische Analysen zu machen. Ja. Was sagen Sie da aus historischer Perspektive zu den Möglichkeiten?
Ja, das ist, da hätten und die Altvorderen natürlich niemals wahrscheinlich mit gerechnet, dass es solche Möglichkeiten einmal geben wird, die natürlich auf den ersten Blick sehr elegant auch wirken, also wenig invasiv, wir heißen ja nicht umsonst nicht invasive Pränataltests. Interessant ist ja, dass die dass die Begründung, diese Tests zu verbreiten und sie auch als Kassenleistung dann zu führen, dass die Begründung ja ein bisschen war, dass es nun Hoffnung gäbe, dass Befunde früher erhoben werden können, dass also werdende Mütter früher Bescheid wissen, welche möglichen Auffälligkeiten das Kind hat. Aber interessanterweise hat sich das bis heute nicht bewahrheitet. Also die Kollegen ja auch aus der Frauenklinik sagen ja, die kommen merkwürdigerweise trotzdem immer später mit ihren Befunden. Also wir haben sozusagen immer weiterentwickelte Kinder mit zum Teil dann Befunden, die durchaus auch mal dramatisch sind. Aber verlegt sich irgendwie nicht in die Frühphase der Schwangerschaft, sondern diese Tests werden zwar gemacht, aber dann läuft irgendwie eine Kaskade ab, die dann doch eben auch Wochen, manchmal Monate sogar dauert. Also wirklich ein Mehrwert dieser Pränataltests, der ist noch nicht so ganz erwiesen, würde ich sagen. Und das sind natürlich auch bedrückende Befunde, wenn wir dann hören, dass sich ungefähr 9 von 10 Eltern zum Beispiel gegen Kinder mit einer Trisomie 21 entscheiden. Und da stellt sich die Frage, ist das jetzt sozusagen etwas, was die Medizin wirklich gebraucht hat? Ja, also diese nicht invasiven Pränataltests. Ohne jetzt im Einzelfall werten zu wollen, aber es ist schon eine schwierige Entwicklung.
Ja, da kommen wir ja in diese Handlung. Was ergibt sich aus der pränatalen Diagnostik? Ne, wenn ich einen Ultraschall habe, habe ich einen Herzfehler, kann ich behandeln. Genetische Aspekte sind ja sehr selten zu behandeln, nach der Geburt oder vor der Geburt aktuell noch nicht. Und das heißt, die therapeutischen Konsequenzen, die sich daraus ergeben, sind wirklich wenig therapeutische Konsequenzen, sondern führen häufig oder können unter anderem zum Abbruch führen oder als eine Option. Ja. Und damit sind ja Schwangerschaftsabbruch, ja. Und damit sind ja die Eltern, Mutter, Vater in einer relativ schwierigen Situation, sich zu entscheiden, was sie machen, für einen anderen, also für ihr Kind oder werdendes Kind zu entscheiden. Wie blicken Sie da aus eher philosophischer Sicht drauf, auf dieses Dilemma, was wir geschaffen haben für die Eltern? Ist es eher eine Erleichterung, dass ich vor der Geburt schon so eine Entscheidung fällen kann, oder?
Naja, wir kommen sozusagen der Evolution und diesem Wunder auch der menschlichen Geburt und Entwicklung und vorgeburtlichen Entwicklung. Also wir kommen diesem natürlich ablaufenden Prozess natürlich schon sehr in die Quere, und wir bekommen fast so eine Allmacht über Dinge, die vor wenigen Jahren noch völlig unverhandelbar waren. Und das finde ich schon schwierig. Ist das dann noch Medizin? Also wenn man Medizin als Heilkunde definiert, finde ich, ist das eigentlich keine heilkundliche, keine medizinische Aufgabe. Und wir rücken natürlich schon dann irgendwo in dem Bereich der Selektion vor, dass wir wirklich Medizin oder die medizinischen Möglichkeiten nur noch dafür einsetzen, über das Leben von werdenden Menschen zu entscheiden. Und das ist ja keine Heilkunde mehr. Und ich finde das sehr bedenklich und sehr, ja, es macht mich sehr nachdenklich, was das auch so mit unserer Gesellschaft macht. Wenn wir also Diagnostik machen, die nicht dem Leben dient, dem Patientenwohl, sondern die eigentlich nur eine Selektionsentscheidung, man muss es so böse ausdrücken, eine Selektionsentscheidung nach sich zieht und Kinder eben zunächst einmal nur Kinder auf Probe sind. Die müssen sich sozusagen bewähren erstmal, ob sie denn auch unseren Merkmalen entsprechen, die wir haben wollen. Und das ist tatsächlich, also da greifen wir schon sehr in sehr existenzielle Vorgänge ein. Und das sage ich jetzt als jemand, der gar nicht irgendwie sehr religiös tangiert ist oder so. Aber ich muss sagen, es macht mich auch, also aus philosophischer Sicht, trotzdem sehr nachdenklich und auch ein bisschen, ja, ich finde, wir sollten da vielleicht ein bisschen mehr Demut wieder entwickeln. Aber das ist leicht gesagt. Ja. Also in unserer Gesellschaft.
Es führt ja auch unsere Kollegen aus der Geburtshilfe, Pränatalmedizin, in eine schwierige Situation, die ja dann diesen Abbruch durchführen müssen.
Ja,
wie Sie gerade gesagt hatten, medizinischer Aspekt, Heilaspekt, da ist ja ein gewisser, ja, ist durchaus schon ein Dilemma, was einige Kollegen sehr schwer zu kämpfen haben damit. Bei jedem guten Podcast kommt an dieser Stelle Werbung. Doch die Arbeit der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene ist produktneutral. Um unser Angebot auch in Zukunft aufrechtzuerhalten oder sogar zu erweitern, sind wir aber auf Ihre Unterstützung angewiesen. Denn die Arbeit der DSKN ist nur durch Ehrenamt und Ihre Spende möglich. Daher erfolgt an dieser Stelle eine Reklame für die DSKN. Mit dem Neocast, der vierten Neonatalen Akademie und dem DSKN Update bieten wir Weiterbildung auf höchstem Niveau. Das Neo-Diary und Frühe Signale-App gibt Unterstützung für Eltern von früh- und kranken Neugeborenen. Mit unseren Förderprojekten ermöglichen wir kleine Forschungsprojekte. Letztlich ist der Roland Wauer Award und das Bioethikprojekt eine wichtige Investition in die Zukunft. Wenn Ihnen jeder Podcast 1 Euro wert sein sollte, dann würden wir einige Projekte neu auflegen können. Daher meine Bitte an dieser Stelle an Sie: Unterstützen Sie unsere Arbeit. Und wenn Sie noch Zweifel haben, fragen Sie Ihren Arzt oder die Eltern Frühgeborener. Vielen Dank. Wir haben ja bei uns, oder haben Sie sehr intensiv mit eingeführt, so ein klinisches Ethikkomitee, wo wir solche Fälle besprechen. Vielleicht können Sie das mal kurz schildern, warum das sinnvoll ist und wie das abläuft.
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich natürlich an großen Kliniken, nicht nur Universitätskliniken, aber eben auch dort, diese schwierigen Fälle dann bündeln oder sammeln. Also Befunde, die ambulant erhoben werden oder auch in anderen Kliniken und wo dann gesagt wird, na ja, also wir können jetzt hier den Befund erheben, aber was dann daraus folgt, das müssen Sie dann mit den KollegInnen an der Uniklinik, in der Frauenklinik zusammen mit Ihnen in der Neonatologie besprechen. So, und insofern haben wir eine relativ hohe Fallzahl hier vor Ort tatsächlich an diesen fraglichen oder schwer einzuordnenden Befunden. Und wir haben relativ eben oft dann den Wunsch ja auch von Eltern, wir wollen sozusagen auf Nummer sicher gehen und dann lieber einen Schwangerschaftsabbruch machen. Wir wissen nicht genau, was das für Befunde sind. Wir beide haben ja eben drüber gesprochen, Sie haben das gut geschildert, wie unsicher man da auch manchmal aus ärztlicher Sicht dann nur urteilen kann. Und die Konsequenz ist dann der Wunsch nach einem Schwangerschaftsspätabbruch, also meistens deutlich nach der 12. Woche. Und da gibt es ja bestimmte Regelungen auch in Deutschland, die erfüllt werden müssen, bestimmte Bedingungen, damit das überhaupt möglich ist. Mhm. Und diesen Prozess, den wollen wir ein bisschen professionalisieren, ein bisschen verbessern, wollen sozusagen auch die klinisch tätigen KollegInnen unterstützen, die dann diese Abbrüche im Zweifel machen. Und wir wollen aber natürlich manchmal auch ein bisschen Bewusstsein nochmal schaffen bei Eltern und nochmal wirklich sicher gehen, dass sie voll aufgeklärt sind, dass sie über alle Optionen Bescheid wissen. Und wir wollen nicht die Moralapostel spielen, aber wir wollen sozusagen für alle Beteiligten einfach zu besseren Ergebnissen kommen, weil gerade die Professionellen auch in der Klinik sind ja dadurch, Sie haben es angedeutet, sehr belastet. Mhm. Also die bis hin zu den Hebammen, die sich beklagen, dass das eigentlich nicht ihrem Berufsethos entspricht, diese Spätabbrüche zu begleiten. Und gerade wenn dann auch noch ein Fetozid vielleicht gemacht werden muss, also das Ungeborene tatsächlich im Mutterleib getötet werden muss, das ist wirklich dann schon also eine extrem schwierige Situation, in die man kommt. Und das wollen wir einfach mit unserer klinischen Ethikberatung etwas besser begleiten und sozusagen auch vielleicht ein bisschen für das Team irgendwie besser zu, also das schaffen, dass das besser bewältigt wird. Ja, es ist jetzt keine Supervision im eigentlichen Sinne, aber es ist sozusagen Bemühen, diese Ergebnisse auch nachvollziehbar zu machen, auch für die Beteiligten. Weil auch viele Hebammen zum Beispiel oder auch andere beteiligte Ärztinnen und auch die Neonatologen ja dann manchmal sagen, wir können da eigentlich kaum mitgehen und wir verstehen das nicht. Und dass man sozusagen diesen Prozess etwas besser moderiert. Das ist sehr anspruchsvoll und wir sind da auch noch nicht sozusagen, haben auch noch nicht glaube ich, die allerbeste Variante gefunden. Aber wir haben, glaube ich, hier am UKD ganz gut einen Prozess jetzt auf den Weg gebracht, wo es eben regelhaft also eine klinische Ethikberatung bei Spätabbrüchen gibt und wo auch gerade, wenn ein Fetozid im Spiel ist, wir uns zusammensetzen und zusammenschalten und interkollegial beraten und überlegen, was jetzt das Beste sein könnte. Das ist etwas, was man vielleicht auch aus Forschungssicht noch ein bisschen stärker begleiten könnte. Und es ist sozusagen der Versuch, eine schwierige Situation etwas besser erträglich zu machen. So will ich es vielleicht mal formulieren.
Ja, und die Entscheidung auf mehrere Schultern zu verteilen, die verschiedene Perspektiven berücksichtigen, das finde ich immer so wichtig, dass da in dieser Gruppe verschiedene Experten, Expertinnen sind, die das aus verschiedener Perspektive besprechen und alle mit den Eltern gesprochen haben, und aber eben aus unterschiedlicher Perspektive gesprochen haben. Und das, also ich finde das immer ein sehr kollegiales Zusammensitzen und wirklich auch eine Hilfe für den Kollegen, der dann im Endeffekt diese Maßnahme durchführen muss, durchaus eine Unterstützung, wenn er sagt, das habe ich jetzt nicht alleine entschieden, sondern wir waren uns da einig, dass das jetzt in der Situation der vielleicht beste Weg ist oder so.
Ja, ja, genau. Ja, das ist so ein Versuch sozusagen, das Prozedurale so gut wie möglich zumindest hinzubekommen, man sagen kann, also der Weg dahin war so, wie er besser nicht hätte sein können. Die Entscheidung wird dann von Eltern zusammen mit den Kollegen aus der Frauenklinik getroffen. Aber wir haben sozusagen bis dahin alles getan, was möglich ist, damit alle bestens informiert sind. Und ja, ich glaube, Sie haben es ja selbst erlebt auch, nicht? Es kommt total darauf an, auch welche Perspektiven stark gemacht werden. Also wenn Sie als Neonatologe dabei sind und dann auch über die Kinder sprechen können, die sie kennen aus ihrer Erfahrung, dann haben Eltern plötzlich nochmal ganz neue Einblicke und Einsichten. Und vielleicht geht es ja doch, ja, oder vielleicht ist das jetzt doch nicht so, wirkt sich das doch nicht so schlimm auf unser Kind aus, wie das hier vielleicht im ersten, beim ersten Ansehen sich dargestellt hat. Also genau, also gerade diese neonatologische Sicht auf die Problematik, die habe ich immer als sehr hilfreich empfunden und wir haben ja auch schon einige interessante Wendungen dann erlebt.
Ja, ja. Und was ich auch immer sehr wichtig finde, ist, dass das sozusagen mehr oder weniger ein Geheimer, also wenn einer von dem Komitee damit nicht einverstanden ist, dann ist es sozusagen auch, wird es nicht überstimmt oder so, sondern das wird dann auch so klar kommuniziert, dass das da eher nicht die Unterstützung findet. Also.
Genau, und es geht natürlich auch darum, dass man sozusagen den Einzelnen auch schützt und dass da ein Vetorecht möglich ist.
Genau,
dass es da nicht darum geht, irgendwie so ein Blame-Game zu spielen. Mhm. Absolut, ja.
Herr Bruns, jetzt verlassen wir mal ein bisschen die Pränataldiagnostik und wir haben ja als Neonatologen auch, ich sag mal, diese frühgeborenen Kinder oder wirklich mit schweren angeborenen Fehlbildungen, wo wir dann auch nach der Geburt die Behandlung starten oder überlegen müssen, wie weit gehen wir mit der Behandlung. Und da ist ja die AWMF-Leitlinie zum Vorgehen an der Grenze der Überlebensfähigkeit, die finde ich extrem gut geschrieben. Und ein Aspekt, der da sehr heftig diskutiert wurde, war, dass in dem Dialog zwischen Eltern und Ärzten die Sachkompetenz bei den Ärzten liegt und die Wertekompetenz vornehmlich bei den Eltern angesiedelt ist. Wir als Kinderärzte, wir verstehen uns ja gerne als Anwalt des Kindes und deswegen gab es da sehr viele Diskussionen, warum soll jetzt diese Wertekompetenz primär bei den Eltern liegen? Wie würden Sie das beurteilen, so ich sag mal aus theoretisch-philosophischer Sicht?
Naja, also in der Philosophie und speziell in der angewandten Philosophie, also in der praktischen Philosophie, in der Ethik, gilt ganz eindeutig, dass jede in Wertfragen mitsprechen darf und sollte. Und insofern wundert es mich schon ein bisschen und ich bin nicht so ganz überzeugt, ob man das so ganz klar trennen kann und sollte, dass man also sagt, die Ärzte sind sozusagen die fachlichen Dienstleister und über die Werte, die Werte, die finden wir dann allein bei den Eltern. Also das finde ich tatsächlich nicht ganz unproblematisch. Bei der Sachkompetenz, ja, sicher, die ist den Ärzten nicht zu nehmen. Wobei man auch da natürlich sagen könnte, vielleicht sind auch heutzutage manche Eltern schon relativ weit in ihrer Sachkompetenz, so dass man die vielleicht manchmal auch nicht ganz vernachlässigen kann. Aber da ist die Sache sicher eindeutiger. Bei der Wertekompetenz würde ich mir schon wünschen, dass auch die Kinderärztinnen irgendwie die Chance wahrnehmen können, Eltern in ihrer Wertekompetenz noch zu unterstützen und diese vielleicht noch ein bisschen zu erweitern wieder das Stichwort Perspektiven, andere neue Perspektiven einzubringen. Also ich finde diese Trennung, ja, ich finde sie nicht ganz unproblematisch.
Ja, das wurde auch in den Delphi-Runden und so weiter sehr intensiv diskutiert, dieser Aspekt, finde ich spannend. Aber wenn man es jetzt mal ein bisschen praktischer sieht, wir sind uns ja einig, dass man so eine Shared Decision im Idealfall fällen sollte. Und gibt es aber Situationen, wo es eigentlich keine gute Lösung gibt, sondern nur die am wenigsten schlechte Lösung manchmal. Und das führt dann sowohl zwischen den Eltern als auch zwischen Eltern und medizinischem Personal. Innerhalb des medizinischen Personals kann es zu unterschiedlichen Meinungen führen und auch zu Spannung führen, weil teilweise eben auch, weil Sach- und Wertekompetenz da also gegeneinander stehen, also die es unterschiedlich gewertet wird, die Situation. Haben Sie da einen Tipp oder wie geht man mit der Situation am besten um?
Also ich finde es immer wichtig, dass man, wenn man sozusagen spricht, in einer bestimmten Situation transparent macht, spreche ich jetzt mit oder aus Sachkompetenz oder spreche ich jetzt mit Wertekompetenz? Also dass man sozusagen im Gespräch deutlich macht, woher komme ich jetzt gerade? Geht es jetzt hier um medizinische Dinge oder spreche ich jetzt vielleicht auch als zwar Ärztin, aber auch Mutter oder Vater und sehe ich hier meine moralischen Überzeugungen irgendwie angegriffen oder verletzt? Also, dass man das transparent macht, dass man das nicht verbirgt hinter so pseudomedizinischen Erwägungen, sondern dass man ganz klar sagt, das ist jetzt Medizin, das sind die Werte, aber ich bin ja hier eine Person, ich vereine das ja auch irgendwo in mir, aber dass sozusagen das Gegenüber weiß, um was es jetzt gerade geht. Also das kann manchmal ein bisschen helfen. Gut, ich finde es auch immer hilfreich zu schauen, was für Eltern hat man gegenüber. Also Sie sagen, Shared Decision ist meistens das Beste, das stimmt sicher, aber es gibt natürlich auch durchaus Eltern, die erleichtert und entlastet sind, wenn man ihnen bestimmte Entscheidungen, ich will nicht sagen abnimmt, aber wenn man sie doch in eine bestimmte Richtung orientiert. Es ist ja manchmal auch nicht angebracht und passt nicht für alle Eltern zu sagen, so, ich habe Ihnen jetzt alle medizinischen Details erklärt, es gibt meinetwegen 2 oder 3 Wege, kommen Sie morgen wieder und sagen Sie mir, welchen Weg wir wählen sollen. Es gibt solche Eltern, die das so einfordern, aber es gibt ja eben auch welche, die sich da sehr, sehr alleingelassen fühlen.
Also, das ist so eine echt schwierige Balance. Also, weil wir waren, ich meine, so aus meiner Perspektive in der Neonatologie, die ich jetzt überblicke, war das in den 90er Jahren oder noch vorher sehr häufig, ich sag mal, sehr patriarchal oder sozusagen, wir haben sehr viel gesagt, was gemacht wird. Und da haben die Eltern sich von deutlich emanzipiert und haben gesagt, wir wollen damit gehört werden und sozusagen in diese Richtung Shared Decision gekommen, gebe ich Ihnen vollkommen recht, dass man aufpassen muss, dass man das Pendel nicht zu weit in die andere Richtung schwingt. Also dass man die Eltern auch mitnimmt und entsprechend Informationen gibt und die befähigt dazu, aber eben auch merkt an der Stelle, da können sie das nicht machen und da wären sie dankbar, wenn man da eine Entscheidung fällt oder eine Entscheidung empfiehlt oder so. Das ist, glaube ich, sehr schwierig, ja. Oder sehr wichtig, das zu bedenken.
Sehr wichtig. Ja, weil man ja auch Eltern unter Umständen sonst mit einer Entscheidung eben ein Leben lang belastet und die Eltern immer wieder, die Situation haben wir auch am Lebensende, also in der Erwachsenenmedizin bei Angehörigen, dass man da auch manchmal schauen muss, dass man die Menschen nicht alleine lässt und ihnen sozusagen die Möglichkeit gibt, auch später in der Zurückschau dann zu sagen, aber der Professor Rüdiger hat ja damals auch doch stark empfohlen, dass wir dies und das tun. So, und sich damit so ein bisschen retten, auch selber, und nicht ganz alleine immer mit ihrer und denken, wir haben es jetzt entschieden und vielleicht hätte man es ganz anders machen können. Also genau, das finde ich wichtig. Und was wir auch in der Ethikberatung immer stark machen, ist schon auch nochmal die Sachkompetenz. Also, dass wir sagen, es gibt ja nicht umsonst den Begriff der medizinischen Indikation. Also was ist angezeigt in einer speziellen Situation und die Stellung einer medizinischen Indikation, das sagt schon der Name, ist ärztliche Aufgabe. Und Dinge, die medizinisch nicht mehr indiziert sind oder von vornherein nicht indiziert sind, die dürfen wir auch nicht anbieten, die dürfen wir auch nicht machen. Auch das kann manchmal entlastend sein. Und da ermutigen wir eigentlich eher die ärztlichen Kolleginnen, doch auch stärker diesen Indikationsbegriff einzubringen und auch Eltern dann so ein bisschen doch zu vermitteln. Also was medizinisch angebracht ist, das entscheiden nur wir, weil nur wir können es entscheiden.
Ja, ich gehe auch immer in diese Pränatalgespräche mit den werdenden Eltern so rein, dass ich sage, ich muss diese Entscheidung nicht fällen. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich diese Entscheidung nicht fällen muss, vor der Sie jetzt stehen. Aber ich kann Sie unterstützen oder ich will Sie unterstützen, dabei eine Entscheidung zu finden, die für Sie wahrscheinlich die richtige ist. Und ich kann Ihnen auch berichten, was andere Eltern berichten, also welche Erfahrungen die mitgemacht haben. Sie sind nicht die alleine in dieser Situation und versuche dann klarzumachen, dass ich die Eltern unterstütze und auch das sage, was ich unter Umständen empfehlen würde. Aber sozusagen, dass wir diese gemeinsamen Fälle, diese Entscheidung denn dabei.
Ja, ich glaube, da tun Sie den Eltern einen sehr großen Dienst, wenn Sie so vorgehen.
Okay, Herr Bruns, wir sind schon fast am Ende. Ich stelle an dieser Stelle heute häufig die Frage nach einer Empfehlung zur Literatur, weil Sie irgendwie mitgebracht haben, wo die Hörer etwas tiefer einsteigen können, sich was belesen können. Haben Sie da eine Empfehlung?
Ja, ich würde tatsächlich zwei Dinge empfehlen. Also wer Lust hat und sich emotionalisieren lassen will, der schaut doch nochmal in den Lennart Nielsen hinein, in diesen Bildband, ein Kind entsteht, häufig wieder aufgelegt, ist einfach auch finde ich für uns Fachfrauen und Fachmänner immer wieder ein Erlebnis, sich davon berühren zu lassen, von diesen Bildern. Und jetzt vielleicht ein bisschen mehr aus ethischer Sicht und ein bisschen textlastiger, aber auch nur ein kleines, schmales Taschenbuch, aber sehr zu empfehlen, Giovanni Maio, Abschied von der freudigen Erwartung, Werden der Eltern unter dem wachsenden Druck der vorgeburtlichen Diagnostik. Das kritisiert so ein bisschen die Medikalisierung der Schwangerschaft und eben, ja, wie der Titel schon sagt, den Abschied von der früher doch weiter verbreiteten freudigen Erwartung. Ja, man hat auch gesagt, man ist guter Hoffnung. Ja. Das trauen sich ja Mütter heute kaum noch zu sein.
Das ist richtig. Ja. Okay, vielen Dank. Wir werden das verlinken in den Shownotes und dann haben wir das zur Verfügung stehen. Einen Hinweis, den ich noch geben kann, von der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin haben wir jetzt mittlerweile eine Expertenliste für fachübergreifende pränatale Beratung etabliert, so dass man da auch zugreifen kann, wenn man mal einen pränatalen Befund hat für eine relativ seltene Erkrankung, stehen in der Liste Experten zur Verfügung, die sich wirklich damit auskennen, deutschlandweit. Wir werden da demnächst auch noch einen Podcast dazu machen, aber die werden wir auch schon mal mit verlinken dazu. Also ein ganz praktischer Tipp noch mit dazu.
Ja, hört sich gut an. Wichtig.
Herr Bruns, zum Abschluss, wir haben sehr viele junge Zuhörer oder Zuhörerinnen beim Neocast, die vielleicht teilweise noch am Anfang ihrer medizinischen Karriere stehen. Haben Sie irgendwas, was Sie denen mit auf den Weg geben wollen können?
Ja, gute Hoffnung sein. Also, ist ein toller Beruf, ist ein ganz toller Beruf nach wie vor. Und ich würde auch mitgeben, haben Sie keine Angst vor ethischen Dilemmata oder also darüber nachzudenken, das bereichert auf jeden Fall das Berufsleben, fördert die Persönlichkeitsbildung. Das ist nichts, wovon man Angst haben müsste. Das gehört dazu und ich denke, man wächst daran und wächst auch an einem kollegialen Gespräch. Also einfach gute Hoffnung sein und diesen Beruf als das nehmen, was er ist, nämlich ein ganz, ganz toller Arztberuf.
Perfekt. Also das war ein spannendes Gespräch. Herr Bruns, ich danke Ihnen ganz herzlich. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Das war ja wieder der NeoCast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene, in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin. Diesmal zu ethischen Aspekten der Perinatalmedizin mit Professor Dr. Bruns aus Dresden. Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, unterstützen Sie die Arbeit der DSKN mit einer Spende. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum NeoCast, so melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der NeoCast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.